Heute im Dialog Alfred Schier und Miroslav Nemetz.
Seit 20 Jahren ist Miroslav Nemetz der Tatortkommissar Ivo Bartitsch. 60 Ausgaben, 10 Millionen Zuschauer pro Folge machen das Münchner Duo Leitmeier-Bartitsch zum erfolgreichsten Ermittlerteam im deutschen Fernsehen. Herzlich willkommen zum Dialog.
Hallo Herr Schier.
Wir haben uns hier vor dem Residenztheater verabredet, denn Ihre Schauspielkarriere begann ja eigentlich am Theater.
Am Theater in Köln, genau, die ersten Jahre. Und dann kam ich nach München ans Residenztheater.
Insgesamt 6 Jahre waren Sie hier. Gibt es einen Lieblingsautor, ein Lieblingsstück?
Es gibt einige, aber sicher Ödin von Horvath zum Beispiel, der übrigens in Kroatien geboren ist. Natürlich Brecht und Shakespeare vielleicht.
Mit Ödin von Horvath haben wir schon die Verbindung. Ein Kroate wie Ivo Bartic, Ihre Tatortrolle, wie Sie selbst. Sie sind erst mit 11 Jahren endgültig nach Deutschland gekommen. Wie wurde denn aus einem Migrantenkind ein erfolgreicher Schauspieler in Deutschland?
Ja, erstmal habe ich gut Deutsch gelernt, das muss man dazu sagen. Also sagen wir mal bayerisch. Dann habe ich Musik studiert und dann bin ich erst an die Schauspielakademie und habe die Sprache für die Bühne verfeinert.
Ja, über Ihre Biografie, das Leben zwischen Kroatien und Bayern und natürlich über den Schauspielberuf, da wollen wir uns jetzt gleich weiter unterhalten und deswegen gehen wir rein ins Residenztheater. Das Residenztheater ist eine Münchner Bühne mit sehr viel Tradition. Zuschauerraum fast, glaube ich, so an die 1000 Zuschauer.
Ja.
Was ist denn der entscheidende Unterschied zwischen einem Theaterschauspieler und einem Fernsehschauspieler?
Der Theaterschauspieler muss am Abend alles durchspielen. Und er hat auch mehr Proben für seine Szenen natürlich. Das heißt, wenn ein Stück läuft, dann muss das von vorn bis hinten durchgehen.
Also
da wird
Horror,
nicht unterbrochen.
Der Text fällt einem nicht mehr ein.
Die Gefahr gibt es, die Angst gibt es auch. Und dagegen kann man wenig tun, außer gut üben und den Text gut drauf haben. Aber passieren kann immer was.
Wie wurden Sie denn dann für die Tatortrolle entdeckt?
Der Bayerische Rundfunk suchte zwei neue, respektive einen neuen Kommissar oder eine neue Besetzung für den Tatort. Und ich hatte vorher eine Serie gemacht, die hieß Die Wiesingers über eine Münchner Brauereifamilie. Und da haben mich ein paar Leute gesehen. Das lief sehr gut, auch das war vom Bayerischen Rundfunk. Und so sah man mich da in dieser Rolle und fand das gut. Dann kamen auch ein paar Leute ins Theater zum Gucken. Und dann kam das Angebot.
Und da gab es ein Casting und da waren Sie...
Casting gab es keins.
Aber Sie und Udo Wacht...
Wir wurden eingeladen.
Genau, Sie haben gedacht, Sie sind Konkurrenten.
Wir wurden zum Essen eingeladen. Das heißt, wir dachten, Sie wollen zwischen uns beiden entscheiden. Und Udo rief mich auch an und sagte... Wie findest du das? Die wollen uns hier gegeneinander antreten lassen, was sich aber dann als falsch herausstellte. Sie wollten uns beide.
Jetzt sind Sie ja als Duo unterwegs. Das ist sicherlich ja was anderes, als wenn man alleine die Hauptrolle hat. Gibt es da auch Rivalität, Kampf drum? Wer hat die bessere Rolle in dieser Ausgabe?
Immer, immer. Den Kampf gibt es immer und das gibt es zum Glück, denn das hält die Sache frisch und das ist ja auch sehr produktiv, sowas. Das heißt, wenn man fair miteinander umgeht und das tun wir. Wir haben auch gelernt im Laufe der Zeit, wo es den anderen richtig wehtut, da drückt man da nicht drauf, sondern versucht das auch angenehm zu gestalten. Und trotzdem gibt es den Konkurrenzkampf natürlich um die Szenen oder auch um den Gesamteindruck, klar. Aber das befördert die Sache.
Der Tatort ist seit Jahrzehnten die erfolgreichste Serie-Reihe im deutschen Fernsehen. Gibt es da sowas wie ein Erfolgsgeheimnis?
Das Regionale ist sicher ein Teil, also das geht darum, dass jede Stadt sozusagen, also in München haben wir es immer versucht, dass wir das speziell Münchnerische, auch was die Fälle angeht, betonen. Da gibt es eine Vorstadtballade, da gibt es ein Glockenbach-Geheimnis, da gibt es einen Viktualienmarkt, da gibt es Agmade Wiesen vom Oktoberfest. Das heißt, es sind auch Münchner Themen. Das ist sicher mit auch ein Erfolgsrezept. Dann geht es um den Humor, dann geht es um den guten Sendeplatz Sonntagabend, der immer gleich geblieben ist, 20.15 Uhr. Und das hilft natürlich auch, dass man sich so einen Termin vormerkt und dass man dann mehr Zuschauer hat.
Wenn die Serie seit 40 Jahren existiert, dann hilft das. Auf der anderen Seite ist manches natürlich dann einfach auch 40 Jahre alt und wirkt ein bisschen angestaubt. Der Vorspann zum Beispiel, so das eine oder andere Drehbuch wirkt doch etwas moralinsauer. Sollte man da was dran ändern?
Da wird immer was geändert. Es wird immer versucht, möglichst das frisch zu halten. Wenn Sie sich die letzten Jahre Tatorte angucken, da sind die Schnitte viel schneller, die Dialoge sind anders. Die Themen sind zeitgemäß immer eigentlich. Der Vorspann, das ist ein Relikt und das ist egal, das ist ein Erkennungszeichen und das stört ja nicht. Aber die Tatorte selbst haben sich sehr verändert. Selbst unsere, wenn ich mir welche angucke von vor 15 Jahren, dann hat sich das stark verändert. Abgesehen von den Haaren hat sich auch inhaltlich was verändert.
Was hat sich denn in Ihrem Leben verändert, seit Sie Tatortkommissar sind, außer den Haaren?
Ich werde erkannt natürlich, das ist klar.
Also das heißt, ist nervig oder toll?
Nee, das ist sehr angenehm eigentlich, weil die Leute normalerweise sehr freundlich sind und freuen sich, grüßen. Jetzt war ich im Lokal kurz was essen und dann kennt man mich und ist zuvorkommend und grüßt. Und ich finde das einen angenehmen Nebeneffekt. Also wenn man mal krank ist oder einkaufen geht und nicht so gut drauf ist natürlich, dann kann es einen schon etwas beschweren. Oder wenn Leute einen gar nicht mehr weglassen wollen. Also sagen wir mal Oktoberfest, zum Beispiel die Toilette, wenn die Herren schon getrunken haben, da kommt man dann kaum um ein Gespräch herum.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und Kommissar Bartitsch oder sind Sie in Wirklichkeit ganz anders?
Es gibt natürlich meine Biografie, die ähnlich ist, dass ich in Kroatien geboren wurde und in Deutschland aufgewachsen bin und auch meine berufliche Karriere in Deutschland gemacht habe. Ansonsten vom Naturell gibt es den Gerechtigkeitssinn und es gibt auch das südliche Naturell, also das etwas energetischere, das angriffigere. Aber ich glaube, ich bin persönlich freundlicher als der Bartitsch. Bartitsch ist etwas mürrischer.
Das freut mich für Sie. Mit dieser Herkunft aus Kroatien, was bedeutet das für Sie, dass Sie da einen Teil Ihrer Biografie in der Rolle spielen können?
Das hat bedeutet, dass ich Authentizität transportieren kann und dass ich für meine Landsleute einen Stolz auf ihr eigenes Land vermitteln kann, weil sie natürlich stolz darauf sind, dass einer ihrer Landsleute in Deutschland so eine Popularität hat und das definiert sie auch. Also das ist für sie auch etwas wie eine Anerkennung.
Ein Leben zwischen Tatort und Kroatien. Mein Kollege Stefan Martens hat einige Szenen dazu zusammengestellt und die schauen wir uns jetzt mal an.
Dobar dan! Ich grüße euch herzlich aus Kroatien, aus meiner alten Heimat. Ich komme jedes Jahr hierher aus Überzeugung, denn dieses Land ist einfach wunderschön, wie man sieht. In den letzten Jahren ist eine Menge passiert hier, auch in dieser Stadt, in der ich entstanden bin, wie meine Eltern mir versichert haben, in diesem wunderbaren Zadar.
Scroll down at the brink of dawn. Look out the window and I'll be gone. You are the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's all right, yeah. I'll be home when your nights are troubled and you're all alone.
Eine ganze Menge Sonderaufgaben, Herr Tanner. Sie werden sich noch wundern.
Ja, danke schön.
Haben Sie ein Alibi für die fragliche Zeit?
Soll das ein Scherz sein?
Und?
Ich war mit von der Partie. Aber mit dem Mord habe ich nichts zu tun.
Ich häng mir auf.
Batic, Kriminalpolizei, ich habe ein paar Fragen an Sie.
Jetzt nicht.
Was wir nicht haben, ist ein Haussuchungsbefehl.
Eine Kippa. Die ist ja wunderschön.
Aaron hat sie selbst bestickt.
Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Noch einmal.
Es reicht. Ja, Sadar, an der Küste. Da soll ich ja, wie gesagt, gezeugt worden sein. Ich hatte einen Cousin, der ist mittlerweile nach Amerika ausgewandert.
Welche Bedeutung hat denn Ihre alte kroatische Heimat noch für Sie?
Ja, das ist die erste Heimat und dann gibt es noch die zweite und die ist in Bayern. Aber ich fühle mich immer noch heimisch und landsmännisch verbunden, natürlich meinen kroatischen Landsleuten.
Sie haben Ihre Biografie geschrieben, die ist in diesen Tagen in den Buchhandlungen, Miroslav Jugoslav. Darin schildern Sie unter anderem Ihre Kindheit in Zagreb und die Armut, in der Sie da aufgewachsen sind.
Ja, also wir waren arm, aber die anderen um uns herum, meine Freunde, waren auch arm. Insofern ist es nicht so aufgefallen. Es ist später, als ich nach Deutschland kam, da fiel es erst auf, wie arm wir eigentlich sind. Aber was man dazu sagen muss, ist, diese Armut war nie ein besonderes Handicap, außer dass man natürlich nicht alles zu essen hatte und dann gern aufs Land fuhr, wo die Verwandten Hühner hatten und dann...
Da hat mir eine Formulierung ganz gut gefallen. Sie sagen, wir waren Vegetarier, aber das nicht freiwillig.
Nicht freiwillig, nein, weil es kein Fleisch gab. Es gab Eintöpfe und die waren günstig, die gab's. Aber das Leben untereinander war umso vielfältiger. So wenig wir hatten, so groß war der emotionale und der nachbarschaftliche Kontakt, also mit Familie und Freunden.
Inzwischen sind Sie erfolgreich, auch in finanzieller Hinsicht. Hat das für Sie heute noch eine Bedeutung, dass Sie mal in so bescheidenen Verhältnissen gelebt haben?
Das bleibt einem und das spielt auch heute eine Rolle. Und ich habe ja zum Glück was verdient, auch als ich noch im Theater war, weniger als dann später beim Fernsehen. Und ich habe meine ganze Familie unterstützt auch immer. Ich musste ja denen auch immer Geld geben und sie versorgen, weil meine Eltern nicht genug Rente hatten oder mein Vater auch nicht genug verdient hat. Und mein Cousin, der zwar Arzt ist und seine Frau ist Krankenschwester diplomiert und die Söhne müssen aber jetzt lernen und studieren und die musste ich auch noch unterstützen immer. Bis heute ist das so. Aber für mich selbst ist es auch nicht selbstverständlich. Ich freue mich nach wie vor, dass ich mir was leisten kann, dass ich mir was kaufen kann, dass ich ins Lokal gehen kann und einfach was bestellen kann und es zahlen.
So das Gefühl, das Geld könnte ausgehen, das wird man ein Leben lang nicht los?
Nein, das werde ich nicht los, nein. Das ist die sogenannte Existenzangst.
Jetzt sind Sie ja in Zagreb geboren, waren als Kind in Zagreb, aber als Jugendlicher waren Sie dann in Bayern. Wie kam das?
Wir hatten Verwandte, also die Tante meiner Mutter, die alle von der Insel Krk stammen, das ist die größte oben in Kroatien. Und die haben sich eine Firma aufgebaut in Deutschland. Die sind nach dem Krieg schon nach Deutschland gegangen, hatten keine Kinder. Und die hatten schon meine Mutter erzogen. Und meine Mutter ist oft mit mir zu Besuch gekommen. Erst nach Niederbayern, dann nach Freilassing, also im Oberbayerischen. Und so ergab sich mit der Zeit so die Idee, dass man mich vielleicht dann für den Schulanfang in Freilassing belassen könnte. Für ein Jahr mal, dass ich Deutsch lernen besser und dass ich da die erste Klasse mache. Und das wurde dann auch getan, aber mein Vater war nicht einverstanden damit. Er wollte nicht, dass ich in Deutschland bleibe. Er hat sich auch mit der Familie nicht besonders gut verstanden. Und dann bin ich für die zweite und dritte Klasse wieder nach Zagreb gekommen. Und dann fingen diese Wechsel an, das beschreibe ich im Buch. Das waren ziemlich auch dramatische Jahre, die mich auch zerrüttet haben.
Ja. Also dieses Hin und Her, zuerst Zagreb, dann Deutschland, dann wieder zurück nach Zagreb und dann endgültig nach Zagreb. Ich stelle mir das furchtbar vor für ein Kind, so dieses Hin- und Hergerissen sein zwischen zwei Familien, aber auch zwischen zwei Kulturen.
Zwischen zwei Kulturen, das ist genau richtig. Einmal der Sozialismus, ideologisch gesehen, dann die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, die Demokratie, das Katholische. Unten gab es ja keine Kirche in dem Sinn. Also es wurde geduldet, aber es war nicht offiziell erlaubt. Wir waren trotzdem katholisch, aber diese Ideologie unten, der Gedanke des Kollektiven war der Dominante, und hier in Deutschland war es das Individuum, das Individuelle.
Und diese Unterschiede haben Sie als Kind schon als solche realisiert?
Also wenn man so oft wechselt wie ich, dann spürt man das eindeutig. Also man spürt einfach, dass die Menschen sich anders verhalten, dass die Sitten andere sind, dass die Gebräuche andere sind, die Verhaltensweisen. Das ist ziemlich deutlich. Also ich habe ein Beispiel, bei uns hat man geklopft, geklingelt, und wenn es Gäste waren, die wurden hereingebeten, ob Mittag war, ob gegessen wurde, ob es abends war, das war ganz egal. Das war in Bayern natürlich anders, da musste man sich vorher eigentlich ankündigen, wenn man zu Besuch kommen wollte. Das war ich überhaupt nicht gewohnt.
Diese schwierige Entscheidung, Kroatien oder Bayern, haben das Ihre Eltern über Ihren Kopf weg getroffen oder haben Sie mit Ihnen das abgesprochen?
Also über meinen Kopf weg nie. Wir haben immer zusammen gesprochen. Das war wirklich ein sehr gutes Verhältnis, auch wenn man unterschiedlicher Meinung war. Wie gesagt, mein Vater war dagegen. Meine Mutter, die von dieser Tante und dem Onkel erzogen wurde, wollte gern, dass sie mir eine Chance gibt, nach Deutschland zu gehen. Und ich selbst fand es in Deutschland natürlich wunderbar, weil ich alles zu essen hatte, eine warme Wohnung hatte, mal irgendwie ein Fahrrad geschenkt bekommen habe, oder im Sommer gab es ein aufblasbares Schwimmbecken. Das waren natürlich bestechende Dinge, man war bestechlich sozusagen mit materiellen Dingen. Aber nicht zu ersetzen später war das emotionale Manko natürlich, das Heimweh, das kam dann unweigerlich.
Haben Sie sich willkommen gefühlt im Dorf, in der Schule, unter den Spielkameraden?
Zu der Zeit war ich ja fast die Ausnahme. Also es gab, das war Mitte der 60er, kamen die Griechen, da kamen die Spanier, die Italiener, die Jugos zum Arbeiten. Aber in der Schule gab es nur mich, da war ich ein Exote. Und deshalb, dann nannte man mich Miroslav Jugoslav. Und fragte dann auch, gibt es bei euch zu Hause Strom oder so? Und da war ich natürlich stinkig. Ich habe gesagt, nein, wir verheizen unser Parkett zum Lichtmachen. Also es waren einfach Zeiten, wo man, wenn in der Schule jemand dick war oder eine Brille hatte, wurde er auch aufgezogen. Und so war es mit mir auch ähnlich. Also es war kein Rassismus in dem Sinne, es war einfach aus der Jugend heraus.
Ihre Eltern, die leiblichen Eltern in Zagreb, waren arm, die Pflegeeltern waren eher wohlhabend. So wie Sie das schildern, muss man den Eindruck haben, dass zumindest die Mutter ganz bewusst gesagt hat, ich verzichte da auf mein Kind, damit es das Kind mal besser hat.
Ja, das klingt wirklich seltsam, aber man muss dazu sagen, dass meine Mutter schon von dieser Tante erzogen wurde, von diesen, das später meinen Adoptiveltern, die hatten mich auch adoptiert dann, die wurde erzogen, und so war es für sie wie eine Mutter, diese Tante. Und das hat ja auch damit zu tun, dass sie sozusagen eine Dankbarkeit sicher auch ihnen gegenüber verspürt hat und wollte mir was Gutes tun, aber auch gleichzeitig sozusagen den Wunsch von den beiden, die keine Kinder hatten, auch vielleicht befriedigen, dass sie ihnen das ermöglicht, auch mal mit einem Kind umzugehen, also mit mir in dem Fall.
Jetzt hätte das Ganze ja auch schief gehen können, dieses Hin und Her zwischen Jugoslawien und Bayern. Stattdessen sind Sie sowas wie der Paradefall eines erfolgreichen und perfekt integrierten Migranten. Die Schauspielakademie in Zürich, vorher noch das Studium am Mozarteum in Salzburg, und natürlich sprechen Sie perfekt und akzentfrei Deutsch. Warum hat bei Ihnen all das geklappt, was bei so vielen Migranten schief geht?
Also die Grundbedingung war damals sowieso, die Sprache zu lernen. Es gab gar keine andere Möglichkeit, weil in der Schule war ich tatsächlich der Einzige und ich hatte auch den Ehrgeiz, zum Beispiel gerade am Anfang der 6. Klasse, als ich in die 6. Volksschulklasse kam nach Deutschland, der Beste in Deutsch zu sein. Ich habe auch Nachhilfeunterricht bekommen und das habe ich mir auch gewünscht. Ich wollte gerade in diesem Fach mich so bestätigen, dass ich eine Überlebensberechtigung habe. Ich wusste, ich muss mich durchkämpfen. Ich kriege es nicht geschenkt. Und da habe ich so einen Ehrgeiz entwickelt. Und vielleicht war das eine persönliche Sache. Zu der Zeit, wie gesagt, war in der Schule niemand, der sonst Kroatisch gesprochen hätte. Also ich musste zwangsläufig Deutsch sprechen.
Mit 18 Jahren haben Sie dann die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Dafür mussten Sie die jugoslawische Staatsbürgerschaft abgeben. War das eine schwere Entscheidung?
Ja, das war tatsächlich eine Entscheidung. Ich war zwar überzeugt davon, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit haben möchte, aber als ich dann auf dem Konsulat stand hier in München und der schnauzbärtige Mann mich fragte, willst du wirklich aus deiner Heimat austreten, dann kriegt man so einen Moment das Gefühl von Verrätertum. Und ich habe gesagt, ja, und das meinte ich auch. Und da war er eigentlich beleidigt und hat mir diesen Stempel reingehauen. Oder 4 waren es, ich weiß es noch, es waren 4 Schläge, wie wenn man so macht, hau ab. Das war so, weil die Leute auch zu der Zeit noch vom Sozialismus und von ihrem eigenen Land so überzeugt waren. Wir sind ja auch sehr national, die Kroaten. Wir sind stolz auf unsere Nationalität und deswegen war der Mann einfach beleidigt.
Haben Sie eine Idee, was wir alle in Deutschland besser machen könnten, um die Millionen von Migrantenkinder besser an Deutschland heranzuführen, ihnen bessere Lebensperspektiven zu geben?
Ich finde, dass in Deutschland sehr viel gemacht wird. Der Deutsche hat eine Tendenz, immer die Schuld auf sich zu nehmen. Ich finde, man muss auch bei der Gegenseite anfangen. Was tut die Gegenseite dafür? Also ich kann das sagen als Ausländer quasi, als ehemaliger jedenfalls.
Also Sie sagen, der Schlüssel ist, dass Sie selber gesagt haben,
ich will. Die müssen das wollen. Ich wollte mich integrieren. Die müssen ja auch hier annehmen, dass es hier bestimmte Formen von Lebensweise gibt. Und das gehört dazu, dass man sich, wenn man in ein fremdes Land kommt, sich auch dem nicht völlig integriert, aber anpasst. Es muss ja die Form und die Möglichkeit geben, sich diesem Land in irgendeiner Form einzuordnen. Das finde ich einen wichtigen Moment.
Ihr ehemaliges Heimatland Jugoslawien ist nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in einer ganzen Serie von blutigen Kriegen auseinandergebrochen. Serben gegen Kroaten, Serben gegen Bosnier, Serben gegen Kosovaren. Haben Sie eine Erklärung für diesen Hass unter ehemaligen Brüdern?
Also das war wirklich eine unbegreifliche Situation, als das passiert ist, als dieser Krieg anfing, das heißt, dass diese Straßensperren und diese Überfälle und diese Blockaden anfingen und es wurden Leute erschossen, da hat man gedacht, was, das kann nicht sein. Wir hatten immer schon untereinander diese nationalen, also diese Republik-Unterscheidungen zwischen den Serben, zwischen den Slowenen, den Makedoniern, den Montenegrinern, den Bosniern. Da gab es immer Unterschiede, aber dass die sich zu einem Krieg auswachsen, das hätte sich ganz sicher niemand vorgestellt. Man muss dazu sagen, 80 starb Marschall Tito, dann gab es 3er Direktorien und da muss ich sagen, da wurde von serbischer Seite alles blockiert, immer 10 Jahre lang. Wir wollten alle nicht eine Föderation, sondern eine Konföderation haben, das heißt, jede Republik sollte, man sollte zusammenbleiben, aber jede Republik, so wie die Bundesländer in Deutschland, sollte mehr zu sagen haben und nicht nur zentralistisch regiert werden von Belgrad. Das wollten alle. Das wollten aber die Serben nicht, weil die davon profitiert haben. So sehe ich das als Kroate. Natürlich, man kann mir das vorwerfen, aber das ist meine persönliche Ansicht.
Als Jugoslawien auseinanderfiel, da waren Sie schon in Deutschland und schon erfolgreicher Schauspieler. Deswegen haben Sie dann auch versucht zu helfen, indem Sie einen Verein gegründet haben, der sich um kroatische Waisenkinder, Kriegsweisen gekümmert hat.
Ja, das war mit Freunden zusammen, auch der Drago Ragutin, ein Schauspielkollege und auch Landsmann von mir. Mit ihm zusammen und seiner Frau gründeten wir einen Verein, der dann hieß Hand in Hand und sich für Kriegsweisenkinder einsetzen wollte. Das heißt, wir wollten ein Kinderdorf bauen für Kriegswaisen, Kinder, Halbwaisen, Vollwaisen, Sozialwaisen. Und haben dann Geld gesammelt, haben auch, wir hätten gebraucht 3 Millionen D-Mark damals, haben 1,5 Millionen D-Mark zusammenbekommen. Und dann ging es nicht mehr sehr gut weiter, also mit den Einnahmen. Und da haben wir uns entschlossen, das Ganze irgendwie möglichst bald trotzdem zu diesem Zweck einzusetzen, weil wir wollten ein Kinderdorf bauen selbst. Dann haben wir einen Verein kennengelernt, der hieß Nado Maxunza, also näher der Sonne entgegen. Und da waren Elternpaare mit eigenen Kindern, die Kriegsreisenkinder aufgenommen haben. Und das fanden wir großartig von der Art her. Und die haben wir unterstützt, haben Häuser gekauft, sodass die jeweils mit ein Elternpaar mit eigenen 2 Kindern noch 6, 7 Kriegsreisenkinder dazunehmen konnte. Und so ergaben sich zum Ende 6 Familien mit 48 Kindern. Ja. Und das war unser Projekt, was wir unterstützt haben. Ja.
Inzwischen sind die Kinder erwachsen. Ja. Wissen Sie, was aus ihnen geworden ist?
Ich weiß teilweise, der eine ist Metzger geworden, der andere ist Ingenieur geworden, einer hat geheiratet, 2 sind weggezogen und das Dorf und die Häuser, die wir gekauft haben, sind geblieben und der Zweck ist auch geblieben. Das heißt, dass dort Kinder wieder hinkommen, das hat jetzt mit uns nichts zu tun, aber der Ort selbst wird und die Institution wird dann für Kinder sich wieder einsetzen.
Also insgesamt ein nachhaltig erfolgreiches Projekt.
Ja.
Ein Großteil der Spendengelder, die da zusammengekommen sind, stammen aus Einnahmen, die Sie mit Ihrer eigenen Band, der Miroslav Nemec Band, erzielt haben. Die Musik mit der Band, ist das ein nettes Hobby oder ist das sogar noch mehr für Sie?
Ja, mittlerweile seit 15 Jahren. Das ist ja auch schon, unser Verein war ja 94 gegründet, noch während der Kriegszeit in Ex-Jugo. Und das heißt, das sind jetzt schon 17, 18 Jahre fast. Und die Band gibt es seit 15 Jahren. Damals, als ich den Kriegswaisenkinderverein hatte, fing eigentlich die Idee an, dafür Musik zu machen. Und zwar mit der Band, mit der ich heute immer noch spiele. Die sind aus Hof, aus Oberfranken. Und da rief mich der Uli Saalfrank, einer der Mitglieder, an und sagte, wir machen in Hof, immer in der großen Freiheitshalle gegen Rassismus und Ausländerhass, ein Konzert mit vielen Bands aus der Region. Und wir würden dieses Jahr für euch gern was machen, für Hand in Hand. Und wir haben gelesen, dass sie damals noch Bersi, dass sie Musiker waren und würden sie nicht gern mitmachen. Und so durchs Mitmachen wurde dann auch, haben sich Musiker zusammengeschlossen und sie dieser Band zusammengeschlossen. Und mittlerweile seit 15 Jahren musizieren wir, die ersten Jahre nur Benefiz. Und so werden wir jetzt auch angefragt für normale Gigs, also musikalische.
Zur Musik gleich ein bisschen mehr noch, aber eins sollte ich vielleicht erklären, falls der ein oder andere Zuschauer den Eindruck haben sollte, dass Sie etwas nervös hin und her rutschen, das könnte so sein, denn in jedem Moment könnte der Anruf Ihrer Partnerin kommen, es ist soweit, Sie erwarten die Geburt Ihrer Tochter.
Ja, jetzt die Tage. Also ich verreise auch nicht mehr jetzt. Ich verlasse München nicht mehr, die Stadtgrenzen. Hier sind wir jetzt in der Nähe, also jetzt kann ich mich ins Auto setzen.
Sie wollen bei der Geburt dabei sein? Fahren.
Ja, ich werde dabei sein. Ja. Ich war auch bei meiner vorigen Tochter dabei, bei der Nähe.
Ich darf Ihr Alter verraten. Sie sind 57 Jahre alt. Ihre Partnerin ist 26 Jahre jünger. Haben Sie sich vorher Gedanken gemacht, mit 57, da könnte ich ein bisschen sehr alter Vater sein oder haben Sie das gleich?
Nein, natürlich denkt man darüber nach, aber es bringt ja nichts. Wenn man zusammen ist, wir sind jetzt im 12. Jahr zusammen und Katrin ist wie gesagt 31 und sie will ja auch Kinder haben, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, wenn wir zusammenbleiben wollen, dass das auch dann so ist. Und ich freue mich jetzt auch sehr darüber, auch wenn ich mir vorher Gedanken gemacht habe, weil auch Alter natürlich und Versorgung und alles. Aber machen wir's.
Sie waren schon mal verheiratet und als diese Beziehung auseinandergegangen ist, da haben Sie eine Bemerkung gemacht, die Sie vielleicht heute nicht mehr hören wollen. Da haben Sie wörtlich gesagt, ich bin beziehungsunfähig im klassischen Sinne.
Das stimmt gar nicht.
Nein, haben Sie nicht gesagt?
Nein, das habe ich. Ja? Es ist so. Ja? Sie wissen, dann wie das ist mit der Presse und mit den Journalisten.
Sie haben die Chance,
es jetzt auch zu genau. Es ist so, dass Sie haben auf mich eingeredet und irgendwann habe ich gesagt, möchten Sie hören, dass ich beziehungsunfähig bin, weil dann können wir damit beenden, die Sache. Dann haben Sie das, was Sie möchten, Sie schreiben das. Es stimmt zwar nicht, aber Sie haben es dann. Das habe ich gesagt. Und dann haben Sie es auch geschrieben, weil genau das wollten Sie haben. Es geht ja immer bei der Presse darum, dass sie etwas hören wollen, was sie schreiben wollen. Sie wollen nicht wirklich hören, was ich erzähle. Jetzt vielleicht schon. Aber da war es anders. Und deswegen, was heißt beziehungsunfähig? Ich habe vorher jahrelang mit Frauen zusammengelebt und Kinder. Und ich meine, was soll denn Quatsch?
Also, der Dialog ist die Möglichkeit, all das aufzuklären,
ja, das ist, deshalb bin ich ja da.
Was fälschlicherweise in der Presse über Sie stand. Dann wünschen wir jetzt der Mutter und der werdenden Erdenbürgerin alles, alles Gute. Und ich darf Sie zum Schluss noch bitten um eine kurze Kostprobe Ihres musikalischen Könnens.
Ja, gern.
Hauptfach beim Musikstudium in Salzburg. Was bekommen wir heute zu hören?
Was Französisches.
Bitte schön.
C'est une chanson qui nous ressemble. Moi qui t'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Moi qui t'aimais et je t'aimais. Mais la vie se paraît. Ceux qui s'aimaient sans faire de bruit, et la mer efface sur les sables les pas des amants désunis.
Das war der Dialog heute mit Miroslav Nemetz. Herzlichen Dank an Sie. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich weiter viel Vergnügen mit unserem Programm.